Lass mal nachdenken, warum es nicht geht. So.
Genau, so, ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht gehen.
Ja. Ne, wenn ihr es mit den AWS-Spezifika macht, dann kommt er halt hier nie wieder raus.
Nur ein if zu wenig oder so. Und auf einmal hast du da irgendwie eine fette Rechnung.
Damals gab es noch die Deutschland-Cloud.
Oh Gott. Oh ja, ja,
ja. Ey, komm, das können wir nicht machen, weil dann kommt doch der und der. Ja? Dann würde ich halt viel mehr sagen, ja, dann lass sie nochmal kommen.
Ach du Scheiße, wir sind ja abhängig. Um Gottes Willen, warum ist das jahrelang keinem aufgefallen?
Ja. Weiß nicht, ey, keine Ahnung. Oder vielleicht sind wir einfach so, oder vielleicht bin ich einfach so ein Lappen.
Jetzt müssen wir hier nochmal eine DSGVO-Prüfung machen. Da müssen wir jetzt nochmal was anonymisieren. Da müssen die Postleitzahlen raus. Boah, Leute, das war anstrengend mit den Deutschen, krass, wirklich.
Ja. Wir haben so geredet, als würden wir in den Knast kommen oder so, weißt du, ja?
Zwei kleine Nerds.
Einen wunderschönen guten Abend, sagen die drei kleinen Nerds.
Oh, irgendwie vermehren die uns jedes Mal. Hier sitzt jetzt Sebastian, Pavlos und zu guter Letzt der liebe Gregor.
Unser, herzlich willkommen.
Hi zusammen.
Experte, würde ich, ja, kann man schon so stehen lassen.
Unser frisch zertifizierter Cloud-Experte.
Stimmt, unser Cloud-Engineer. Genau, und heute wollen wir ein bisschen was zu gefakter Innovation ein bisschen quatschen, mal zu dritt mal gucken, was dabei rumkommt. Und bevor wir aber quatschen, trinken wir erstmal.
Wie wär's denn, wenn unser Gast sich erstmal kurz vorstellt, bevor wir trinken?
Ach so, ja, okay, macht Sinn. Gregor, bitte das Wort an dich.
Ja, hi, mein Name ist Gregor. Und was ich sagen muss, was ich an solchen Momenten immer so ganz interessant finde, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen witzig an, aber immer wenn man sich vorstellt, ist es auch so ein kurzer Moment, in dem man sich Gedanken macht, wer bin ich überhaupt? Ja, was mache ich überhaupt? Weil,
stimmt, ja.
Ja, so wie du jetzt meintest, du hast mich jetzt als Cloud-Engineer vorgestellt, da musste ich kurz drüber nachdenken. Passt es, würde ich mich selber auch so begreifen.
Ja, sorry.
Ich würde sagen, ja, nein, aber das ist auch gar nicht schlimm. Also ich würde es auch jetzt nicht etwas sagen, was irgendwie nicht hierher gehört, weil ich finde es eigentlich auch schon ganz interessant. Ich würde sagen, eher weniger. Also ich sehe mich eigentlich mehr als Architekten.
Habe ich dich jetzt degradiert?
Nee, aber das geht gar nicht darum. Also es war jetzt keine, wie soll ich sagen, angegriffene Eitelkeit oder sowas. Okay. So, und echt tatsächlich habe ich mir so über das Tätigkeitsfeld nachgedacht, über die Leute, die sonst so auch Ingenieure sind und so. Und ich glaube, das ist sogar schon so ein ganz guter Einstieg auch in das Thema, weil man ja, wenn man, sage ich mal, sich mit Innovation beschäftigt oder mit neuen Themen in Organisationen kommt, auch dort oft gar keinen so festgelegten Platz hat. Also wenn man in eine Organisation reinkommt mit einem neuen Thema, was es da zuvor noch nicht gab, ist es so, dass es praktisch gar keine passende Rollen gibt. Und dann bekommt man halt irgendeinen Titel aufgedrückt. Bei meiner letzten Rolle jetzt war das halt der Systemadministrator, der eigentlich nie so richtig dazu gepasst hat, was ich da eigentlich gemacht habe.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen so nach Linux-Admin, so klassisch.
Ja. Windows installiert.
Ist wieder, wisst ihr, das ist auch wieder eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung und würde ich auch sagen, ist in dem Umfeld jetzt auch keine, es geht nie darum, dass ich sage, oh, das ist nicht wertvoll genug oder es ist nicht hoch genug oder so. Es ist einfach nicht das, was ich in erster Linie gemacht habe. Also das ist eigentlich,
Der Titel passt nicht zu dem, was du eigentlich, wie du auch schon sagtest, tagtäglich gemacht hast, ja.
Genau.
Okay, eigentlich will ich jetzt mal ein Getränk trinken, weil ich habe schon was in der Hand und das ist eigentlich auch ganz cool, glaube ich.
Dann fang mal an, was hast du denn?
Was hast du? Nee, der Gregor fängt an, der Gast fängt an.
Ja, okay. Ich habe heute das gute Gerolsteiner Citrus Limo, Minze Limo, ja.
Also du bist auch leider nicht mit mir auf der Bierseite. Nee. Wobei unser letzter Gast hat ja mitgezogen bei mir. Ne?
Das stimmt.
Jetzt muss mal ein Gast, damit es fair bleibt, auch bei dir mitgehen.
Das stimmt. Also ich fühle mich geehrt. Kannst ruhig öffnen.
Okay, dann fang
ich mal. No shame.
Hat jetzt nicht so...
Ich habe es letztes Mal so nett, freundlich, leise gemacht. Jetzt irgendwie laut. Jetzt ist mir alles egal.
Ja, wir wollen ja auch schon animieren, dass die Leute, die jetzt zuhören, mitmachen. Das muss ja auch ein bisschen zischen, finde ich.
Ich trinke Stößchen auf jeden Fall. Ich trinke ein Aniola Bio-Ananas-Limette. Organic Pineapple Lime von Fritz Cola. Gibt natürlich auch ganz
anders. Diese Fritz-Limo-Geschichten sind immer ganz lecker, finde ich.
Ja, also
Hashtag nur Werbung. Aber.
Ja, aber habe ich schon nicht getrunken. Mal gucken, mal schauen.
Ich habe einen Crew Republic Trooper Progressive Lager created by Iron Maiden. Und ich habe es ehrlicherweise nur gekauft, weil da so ein richtig cooles Zombie-Logo vorne drauf ist, wie man halt so diese Iron Maiden-Albumcover kennt.
Also hast du eigentlich so gemacht, wie ich beim letzten Mal.
Einfach nur nach Etikett gekauft.
Genau. Ja, einfach nach Farbe gekauft. Prost, ja. Dann Stößchen, aber hier mit Anstoßen und so, krass.
Ja.
So zisch, zisch und so und gluck, gluck. Okay, aber meins schmeckt auf jeden Fall gut.
Ah, oh, meins auch, ja.
Schmeckt sehr limettig.
Für mich auch ein bisschen unerwartet.
Hab's unerwartet gut oder schlecht?
Ja, gut, aber ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Hast du dir
vorgestellt,
ja,
genau. Okay, jetzt können wir, jetzt, nachdem wir jetzt halb besoffen sind, können wir jetzt können wir weiterreden.
Ja. Ja, wir haben heute ein bisschen eine besondere Situation, dadurch, dass wir nicht einen Gast eingeladen haben, den wir interviewen möchten, sondern dass unser Gast heute einen kleinen Einstieg ins Thema selber mitgebracht hat. Von daher würde ich einfach mal ohne Umschweife das Wort an Gregor übergeben und fragen, was beschäftigt dich denn gerade so?
Ja, also so ganz allgemein muss ich sagen, ist es nicht mal, also der ursprüngliche Gedanke, der mich zu diesen Überlegungen geführt hat, würde ich so vorwegnehmen, ist gar nicht so direkt meine Arbeit, ja, sondern so die gesamte weltpolitische Situation, in der ich mir Gedanken dazu gemacht habe, wie unser Land, sage ich mal, zukünftig bestehen kann im Wettbewerb um Innovation, ja. Und von daher habe ich dann an verschiedene Technologien gedacht, die ich so über die Jahre, also deren Einführung ich mit begleitet habe. Und ich denke, ja, dass ohne das jetzt irgendwie, also jetzt so böse zu bewerten, einfach der Innovationsgrad vielleicht nicht der ist, den man sich so von außen vorstellt, wenn man sich halt, wenn man jetzt ein Buzzword hört, ja, wenn man sagt, okay, die sind jetzt in der Cloud, dann denkt man, oh super, das geht alles, ist alles super schnell da, sie sind sehr flexibel, sie können alle neuen Technologien schnell adaptieren.
Ja.
Das sind solche Vorstellungen, die man damit, glaube ich, verbindet. Und ich sage mal so, in gewisser Weise ist natürlich auch die Wahrheit, ja, weil, also ist jetzt nicht das, worum sich meine Gedanken drehen, nämlich Fake-Innovation, war so der Gedanke, der Begriff, der mir dazu so in Sinn kam. Und ich würde sagen, ist jetzt nicht mal so, dass ich das alles so als komplett fake betrachte, aber an vieler Stelle ist es halt einfach nicht das, was man sich darunter vielleicht vorstellt. Ja, so.
Und du beziehst das jetzt auf unsere Situation hier im Land spezifisch oder ist das jetzt so ein Thema, was dich generell beschäftigt, dass oft nicht das drinsteckt, was auf der Packung draufsteht? Oder?
Mich hat halt die Frage gestellt, weil sich meine Erfahrung ja nur auf Deutschland bezieht.
Ja.
Ob das jetzt ein landesspezifisches Thema ist. Also in einem gewissen Rahmen glaube ich nicht, dass es so ist, ja, weil andere Länder, die werden auch ihre Prozesse regeln und Dinge haben, die sie irgendwo einschränken, die Dinge irgendwie so komplett frei zu tun, wie es vielleicht denkbar wäre.
Mhm.
Auf der anderen Seite habe ich das in Deutschland halt häufig erlebt oder nehme ich das so wahr für mich, ist halt so ein weniger lösungs-, mehr problemorientiertes Handeln. Ja, also so im Sinne von.
Ich weiß genau, was du meinst.
So, das siehst du immer dann, wenn irgendwas Neues kommt.
Lass mal nachdenken, warum es nicht geht. So.
Genau. So, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht gehen. Ja. So, und ich bin ja auch Elektroautofahrer.
Lässt sich da nicht ein Paragraph in der DSGVO finden, der das verbietet eigentlich?
Genau. Hier die Ladestation, die ist doch bestimmt zu nah an dem Baum oder irgendwie.
Also lass mal nachmessen,
ja. Genau. So, das ist so diese Einstellung an Dinge dran zu gehen, dieses Mindset.
Ich glaube, Pablo, du nennst das gerne German Angst, ne?
Es gab, das ist nicht mein, also das ist nicht mein
Wort. Ich kenne den Begriff nur von dir, okay.
Schau, vor über 10 Jahren gab es mal für so eine Doku, die gibt es gar nicht mehr. Ich habe die versucht auch zu finden. Muss ich nochmal gucken, vielleicht wenn ich sie finde, dann ab in die Shownotes. Vom ZDF gab es so eine Reihe, die hieß German Angst.
Echt?
Mhm. Ja, krass. Gab es so eine Reihe, so eine Miniserie mit so 4-5 Doku, also Reportagen und warum halt in Anführungsstrichen jetzt der Deutsche so ängstlich ist.
Das musst du echt mal finden. Das
würde mich interessieren. Ich habe es letztens sogar mal gesucht, einfach nur aus Eigeninteresse.
Ja.
Da war ich noch Student und habe ich mir das damals auf der Arbeit, ich habe nichts zu tun, habe ich mir das einfach reingeschaut. Ja, und dementsprechend, also weil, glaube ich, wir ja so sozialisiert sind dann entsprechend, ist dann auch in unserer Arbeitswelt. Ich meine, unsere Arbeitswelt, so innovativ sie auch sein mag, ne, ist dann eigentlich letzten Endes kontrolliert von the German Angst. Ja, irgendwie so ein bisschen.
Ja. Ja. Magst du noch mal irgendwie vielleicht 2-3 so praktische, technische Beispiele machen, dass man sich noch mal ein bisschen besser vorstellen kann?
Ja.
Ohne jetzt zu viel Details auszuplaudern, aber so, ne, ja, dass man vielleicht ein bisschen greifbar, was du meinst mit dem Problem.
Ja, also ich würde auch sagen, also das will ich auch mal dazu sagen, ist jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt das alles irgendwie oder das, was ich miterlebt habe, irgendwie in ein schlechtes Licht rücken will, weil das nicht so ist. Ja. Im Endeffekt habe ich, egal bei welchem Projekt, würde ich sagen, egal was wir gemacht haben, wir sind am Ende immer ein ganzes Stück weiter in der Zukunft gewesen als vorher. Ich würde sagen, wir haben immer viel erreicht und das ist durchaus positiv. Ja. Nur ist es halt manchmal vielleicht nicht das, was man so von außen sich so direkt darunter vorstellt. Ja. Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Ich hatte mal ein Kundenprojekt, das ist schon ziemlich lange her, wo ich mal noch mit dieser ganzen On-Prem-Infrastruktur zu tun hatte. Und da gab es dann irgendwie einmal wöchentlich ein Meeting und dann ging das wirklich so, da musste irgendwie ein neuer Server irgendwo aufgebaut werden. Und da müsst ihr euch vorstellen, da war das echt dann irgendwie jede Woche, ja, wo ist denn der Server? Und
Ich kenne das auch
aus Projekten. Wo ist der denn eigentlich
jetzt? Ja, klar, wo ist der jetzt? Und dann war der da. Und dann
haben wir noch eine Lizenz eigentlich?
Genau, ach ja, haben wir überhaupt Lizenzen? Und dann war es dann wirklich so, gab es dann wieder irgendeine Chip-Krise damals und dann, ja. Ah ja, wir haben ja gar keine, die haben gar keine Chips und dann haben die keinen Speicher.
Pablo, weißt du noch damals, als wir zusammengearbeitet haben in dem einen Projekt und wir hatten so Performance-Probleme, wo wir dann gesagt haben, okay, das Rechenzentrum muss jetzt SSDs einbauen, um das in den Griff zu kriegen.
Und dann
hat das auch so, statt dass wir einfach den Code optimiert hätten, weißt du, und dann hat das auch irgendwie so ein halbes Jahr gedauert, bis die ihr ganzes Rechenzentrum auf SSD umgestellt
haben. Weil da gab es irgendwie Festplattenknappheit oder sowas.
Ja.
So, da gab es auch ganz viel mit RAM eine Zeit lang und sowas. Und damals war es dann so, dann war dann irgendwann mal dann halt der Server da und dann hat dann wirklich irgendeine Netzwerkkomponente gefehlt. Ja.
Geil.
Und dann haben wir Monate gewartet, wirklich, bis dann irgendwann der Zulieferer das dann geliefert hat und so. Und jetzt, warum ich darauf zurückgehe, ist, weil jetzt denkst du ja so, okay, jetzt sind wir in der Cloud, da muss ich jetzt nur irgendwo klicken oder irgendein Terraform-Skript ausführen und zack, ist es da.
Alles ist jederzeit total dynamisch skalierbar.
Klar. Genau.
Ist es nicht so, oder wie?
Nein, doch. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es schon so ist, ja. Aber die Frage ist halt, wie ist halt der ganze, also was musst du für einen Prozess durchgehen, bis du halt eine Ressource bekommst in der Cloud und was musst du eventuell beantragen, was musst du vielleicht für Vorbedingungen müssen vielleicht da sein, damit da etwas aufgebaut werden kann und so weiter und so fort. Und da ist halt eben die Frage, ich halte es jedenfalls, sagen wir es mal so, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, allgemein, ja, nicht mal bezogen jetzt auf irgendein Erlebnis oder so, ja, dass es Situationen gibt, in denen es vielleicht fast so lange dauern würde, irgendwo in einem Rechenzentrum einen Server aufzubauen, ja, als dass du diesen Prozess durchgegangen bist. Ja? Mhm. Dass du da irgendwelche Vorbedingungen erfüllen musst. Dann musst du irgendwelche Konzepte schreiben. Dann wird gesagt, hey, das heißt praktisch diese deutsche Bürokratie. Ja? Die wird dann praktisch, ich sage jetzt nicht, manchmal mag das auch sinnhaft sein. Oder ich will sagen, eigentlich gibt es für alles immer eine Erklärung. Ja? Aber am Ende des Tages landest du praktisch in so einer schon vorsorglichen Vorsicht, ja, ja, die ich halt vorhin beschrieben habe. Ja. Was machen wir denn, wenn der kommt und fragt und hier und Datenschutz und
absichern aus allen Ebenen, aus allen Ecken so.
Ich brauche 45
Versicherungen. Alle Eventualitäten abdecken.
Genau.
Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist irgendwie bei 0,5 oder so. Genau. Aber müssen wir jetzt trotzdem absichern für 10 Millionen Euro im Jahr, weil es kann ja passieren. Und dann sind wir aber abgesichert, falls das passiert.
Aber du sprichst jetzt schon eher von Hürden, in der Anwenderorganisation und nicht so sehr beim Cloud-Provider.
Oder? Nein, also Cloud-Provider würde ich sagen, also kann man das gar nicht so sagen.
Weil das habe ich auch schon erlebt, ne? Was mit die letzten, habe ich im Podcast ja auch schon mal erzählt, die 2 Jahre, in denen wir da das Datenanalyse-Startup gemacht haben,
ja.
Ein Kunde bei AWS. Mhm. Weißt du, da willst du dann mal irgendwas ausprobieren. Keine Ahnung, das war relativ GPU-lastig, was wir da gemacht haben. Mal schnell irgendwie die Instanz upgraden, gucken irgendwie, ob du noch ein bisschen Laufzeit, Performance rausholen kannst. Und dann sagt AWS so, ja, okay, also wenn du jetzt so viele Cores haben willst, dann musst du erstmal dein Limit erhöhen. Und um dein Limit zu erhöhen, musst du erstmal dich dafür applyen, dass dein Limit erhöht wird. Und dann muss aber erstmal dein Kundenbetreuer dem zustimmen. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob in dem Rechenzentrum, wo ihr hinwollt, noch genug Kerne frei sind. Mhm. Und ach ja, euer Kundenbetreuer ist leider auch erst am Montag wieder im Büro, weil der hat gerade Urlaub. Also sorry, dauert auch 5 Tage, ne, obwohl wir AWS sind. So.
Ja.
Finde ich schon krass. Also manchmal selbst da, ne?
Ja, krass. Also ich muss sagen, ich kann jetzt so, vielleicht hat es auch daran gelegen, dass die Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, halt immer so groß waren.
Ja, eben klar. Das ist gut, ja, für ein Startup sicher nochmal anders als für eine große Organisation.
Ja, die haben sich auch oft auf hohe Umsätze auch committed und so weiter. Deswegen, da ist dann, glaube ich, auch nochmal eine andere,
gut, ja,
eine andere Sicht drauf dann. Oder hat man dann andere Möglichkeiten. Aber im Prinzip, also ich sag mal so, es gab mal auch schon mal in meiner Karriere eine Situation, in der ein Hyperscaler nicht liefern konnte, was wir brauchten. Oder beziehungsweise mit zeitlicher Verzögerung. Aber darauf habe ich nicht so abgezielt, weil ich auch glaube, dass das auch im Einzelfall auch ein organisatorisches Problem einfach ist. Ja?
Ja.
Weil wenn man halt ein, also das ist jetzt auch wieder, da muss auch der Kunde einen guten Forecast liefern. Ja, normalerweise wird man ja auch gefragt, ja, hey, was habt ihr denn vor, sage ich mal, zu konsumieren, und darauf gibt es ja auch verschiedene Commitments, die man da machen kann, also Spend-Based oder auf einen bestimmten Maschinentyp zum Beispiel kann man im Vorfeld sagen, hey, genau, und sowas, ja, und übrigens auch die Zertifizierung, die ich gerade gemacht habe, da geht es ja auch um dieses Thema, und anhand dieses Forecasts kann auch der Cloud-Provider sich besser darauf einstellen, wie viele Ressourcen halt insgesamt im Data-Center zur Verfügung gestellt werden muss. Das heißt, im Prinzip könnte es auch von beiden Seiten dann Fehler sein. Ja,
wenn ja, klar.
Wenn man da jetzt
das kann eine große Organisation natürlich auch besser so Forecasts machen, genau, als jetzt ein Startup, wo du heute in die Richtung und morgen in eine völlig andere Richtung rennen willst. So, na, klar.
Aber wir hatten das auch damals bei einem Startup, was wir gegründet hatten, hatten wir auch so Google Credits gehabt, und dann sind die halt auch ausgelaufen, weil genau das Thema, wo du, glaube ich, jetzt dein Zeti hast oder so dieses FinOps, weil einfach uns die Kosten durch die Decke sind. Mhm. Wir hatten einfach nur so einfache Cloud-Funktionen, und die wurden aber so oft getriggert, weil irgendwo ein Fehler im Code war, nur ein if zu wenig oder so, und auf einmal wird die wächst irgendwie der Aufruf exponentiell. Und auf einmal hast du da irgendwie eine fette Rechnung und hast deine Credits verbraucht. Und bist hier dann aber, wie du auch schon sagst, das war jetzt AWS, aber bei Google war das damals auch so. Wir mussten uns dann applyen für den nächsten höheren Tier, und bist das dann auch wieder, da mussten wir wieder ein Interview führen und so. Okay, da ist ein bisschen enger alles getaktet, Interview und uns wieder bewerben, und dann haben die uns halt freigeschaltet, ja.
Mhm.
Das war vielleicht eher mehr ein bisschen auch, aber da ging es halt auch wieder durch. Du hast nicht einfach so die mehr Bandbreite bekommen oder sowas, oder mehr Cloud-Funktionen, weil du dann ein tolles Startup bist oder sowas, hast du nicht bekommen. Also da ist auch ein bisschen Bürokratie, so, wo man jetzt sagt, oh nee, die Amis, bei denen geht alles so schnell. Ich glaube, die haben das auch zum Teil, aber ich glaube, wir sind da schon ein bisschen Weltmeister vielleicht. Ich weiß nicht, ob es selten mal Weltmeister ist, aber schon Vorreiter so.
Ja, also ich muss sagen, das ist halt auch so eine Frage, da könnte man natürlich auch jetzt tiefer reingehen. Ja, man kann sagen, es gibt zum Beispiel Services, die gibt es dann nur in einer bestimmten Region, und dann können wir das vielleicht nicht in der Region nutzen. Mhm. Ja, weil man hat ja auch, also bei allen größeren Unternehmen hat man immer irgendwelche regulatorischen Vorgaben. Also du kommst ja als Unternehmen schon mal da rein, ja, und wie geht eigentlich alles los? Du sagst, okay, du sagst ja zum Beispiel, du sprichst viel über AWS. AWS hat ja die meisten Services von allen Cloud-Providern, soweit ich weiß, immer noch, also die größte Anzahl an unterschiedlichen Services.
Mhm.
Und ich würde jetzt zum Beispiel, also worum es mir eigentlich eingangs ging, ist so diese Situation, du hörst jetzt, okay, die Bahn, sorry, jetzt nur so als Beispiel, die sind jetzt in AWS zum Beispiel.
Wir meinen die Schweizer Bundesbahn.
Genau. Ja gut, ich war bei den ENI und so, aber ich weiß halt, dass die da sind, ja. So, und letzten Endes, jetzt dann denkst du, ach, guck mal hier, die haben, keine Ahnung, hunderte, tausende Services zur Auswahl, ja. Aber die Realität wird ja wahrscheinlich eher die sein, dass die sich die Services angucken und erstmal sagen, erstmal, die schneiden sich was raus und schmeißen den Rest weg. Ja. Mhm. So, da fängt eigentlich schon das an, was ich jetzt meine. Es geht nicht darum, irgendwie die Fortschritte sozusagen schlecht zu machen, sondern einfach nur ein realistisches Bild dafür zu entwickeln, wie innovativ sind jetzt die Unternehmen wirklich und was sagt es darüber aus, weißt du, so dieses, weil klar, es gibt diese Basisdienste, ja, die wahrscheinlich jeder nutzen wird, ja, irgendwas zum Containerisieren, keine Ahnung, Kubernetes und so weiter, Netze, VMs, Datenbanken und sowas. Aber wenn es dann wirklich richtig innovativ wird und dann auch ein starker Vendor-Login besteht, weil die auch sehr oft so cloud-spezifisch und nicht cloud-agnostisch sind, sag ich mal, dann wird es immer schmaler, also der Lösungsraum. Ja.
So. Also unser AWS-Berater, der hat uns immer damals gesagt, baut hier nicht die klassische Serverwelt nach, weil dann wird es teuer. Punkt 1 und Punkt 2, wenn ihr es mit den, das hat er nicht gesagt, aber das war natürlich so, wie du sagst, ne, wenn ihr es mit den AWS-Spezifika macht, dann kommt ihr halt hier nie wieder raus, ne, weil ihr erstmal ein halbes Jahr alles umbauen müsst, wenn ihr jetzt in die Google Cloud wechseln wollt. Ja, das wird sicherlich am Ende Unternehmen dann auch vorsichtig machen, die sagen, okay, nutze ich jetzt halt nicht die Lambda-Funktion, sondern mache das mit einem klassischen Server, weil ich will ja noch die Option haben, übermorgen zurück zu Hetzner zu wechseln.
Du, ich sage mal, ich finde diesen Phrase, sage ich mal, interessant, dass er gesagt hat, baut hier nicht das Data Center nach, weil das ist immer das Erste, was ich überall in so einer Planungsphase gesagt habe. Mal hat es mehr geholfen, mal weniger.
Du sagst auch, das nicht zu tun?
Das nicht zu tun, das Data Center nachbauen, nicht mit den Legacy-Tools sticken. Ja, da gibt es dann irgendwelche Tools. Du hast ja dann in der On-Prem-Welt, hast du dann deine ganzen Tools, da brauchst du irgendein Tool, um die Ressourcen zu scannen. Da gibt es diese Scanner, die das dann in irgendwelche CMDBs übertragen und so, brauchst du alles nicht. Ja? Mhm. Die CMDB ist eigentlich deine Konsole. Weißt du? Weil das ist immer die Single Source of Truth, die ist immer richtig, da siehst du alles. Und selbst wenn du jetzt zum Beispiel ein Tool wie, keine Ahnung, ServiceNow nutzt, was ja als Prozessautomatisierungstool bei fast jedem großen Arbeitgeber irgendwie dranhängt, dann kannst du da halt direkt per API die Sachen alle abfragen, brauchst keinen Scanner. Ja, nur so als Beispiel. Und trotzdem
nehmen den alle. Wo warst du in den 2 Jahren? Wir hätten dich gebraucht, Mann.
Lustige, ihr wohnt beide in Bockenheim. Also indirekt Nachbarn.
Ja, also das ist echt, ich finde das echt ein spannendes Thema und ich muss sagen, dass halt fast jeder das dann versucht nachzubilden. Nur am Anfang habe ich es noch mehr verstanden. Schaut mal, mein allererstes Cloud-Projekt, war noch in so einer ganz frühen Phase, das ist schon fast 10 Jahre her. Und damals ging es damals gab es noch die Deutschland-Cloud.
Oh Gott. Oh ja, ja.
Die Deutschland, kennt ihr das? Ja, ja. In Azure mit Telekom irgendwie und so.
Oh ja, ja, ja. Ich war sogar bei der Telekom im Projekt in der Zeit, als das ein Thema war. Ja, ja. Ich habe das näher mitbekommen, als mir lieb war.
Das war schon so, weil wir dachten so, oh nein, ey. Weißt du, wir haben uns so gefreut. Ich hab ja ein Training-Programm als Cloud-Architekt gemacht, und das war ja mit AWS alles. Und da muss ich sagen, das war echt der Hammer. Ich habe da super viel gelernt in den 2 Monaten. Und als ich herauskam, war ich halt voller Tatendrang. Und dann haben sie mich habe ich erst so ein On-Prem-Projekt bekommen, sage ich mal. Ja. Und dann im zweiten Schritt dann dieses Cloud-Projekt. Aber dann war es diese Deutschland-Cloud. Ja. Mhm. Und dann war es so, aufgrund dieser Exit-Strategie, so, wie kommen wir da raus? Haben sie es dann auch so gemacht, dass sie sehr stark sogar die On-Prem oder eine, sage ich mal, auf On-Prem-Infrastruktur lauffähige Konstruktion sich ausgedacht haben. Mhm. Ja. So, weil sie dann wussten, das können wir einfach da rausziehen und einfach wieder On-Prem laufen lassen. Ja.
Und das ist ja ein bisschen auch so eine self-fulfilling prophecy. Ne? Du sagst, für den Fall, dass es uns zu teuer wird, wollen wir wieder raus können, aber dann müssen wir es so umsetzen, dass es garantiert zu teuer wird.
Ja, oder? Ja, also ich muss sagen, in dem Fall muss ich sagen, aber da kann ich es noch am weitesten so verstehen, weißt du, weil es war wirklich echt sehr neu alles. Ja, die ganzen, guck mal, wir hatten damals irgendwie unsere Applikation zumindest containerisiert und Containerisierung war damals so eine hochmoderne Geschichte, das war relativ neu noch, ja. Und im Zuge dessen habe ich schon ein bisschen verstanden, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich meine, es hat nicht nur diesen Hintergrund, es hat noch andere. Und zwar auch im Hinblick darauf, dass wenn du das nachbaust, also in meinem Fall ging es jetzt zum Beispiel um ein Messaging-System, ja, da ist es ja so, da musst du das ja alles, keine Ahnung, du musst die Konfiguration irgendwie verschlüsseln und dann musst du überlegen, wie kriege ich da die Keys von außen rein und so. Diesen ganzen Kram, um den du dir keine Gedanken machen musst, wenn du einen cloud-nativen Service nimmst und da ist alles schon, sag ich mal, da. Ja. Und ja, das war lustig, ja.
Man muss ja aber auch sagen, dass wir ja, also ich kann es für mich reden, wir haben ja alle weitestgehend deutsche Arbeitserfahrung. Das heißt, wir wissen ja, also ich aus erster Hand weiß ja gar nicht, wie in Anführungsstrichen Innovatives läuft in, sagen wir jetzt mal, ne, der klassische Beispiel USA oder so. Ne? Wir denken, okay, wahrscheinlich läuft es innovativer, weil alle unsere Apps und alle unsere Handys und Laptops sind da irgendwie mit amerikanischer Software und oder Hardware betrieben. Ja, und deswegen hat man, ist für mich halt immer so schwer zu vergleichen, ja. Also klar, wir haben den Blickwinkel von Deutschland aus nach Deutschland, so. Das können wir gut vergleichen. Aber eigentlich, ja, müssen wir eigentlich mal in so ein amerikanisches Unternehmen reingehen und mal gucken, wie die da also arbeiten, so. Also nicht nur die amerikanischen Produkte nutzen, wie AWS, sondern wirklich dann, müssen wir mal vielleicht eine Folge dazu machen. Einen US-amerikanischen Softwareentwickler oder so mal hier einladen.
Das wäre total spannend, weil, wie gesagt, ich frage mich immer halt, wie stehen wir so im Vergleich da?
Ja.
Weil ich denke mal, dass andere auch vor ähnlichen Herausforderungen oder Problemen stehen.
Mhm.
Aber die Frage ist, wie sie die halt lösen.
Ja.
So, ich muss sagen, hier ist es halt, je nach Unternehmen kann die, ich sag mal, die Wertschöpfung, die tatsächlich aus so einer Migration gezogen werden kann, kann sich schon stark minimieren.
Ja.
Dass der tatsächliche Wertbeitrag der Adoption von der Technologie so minimal bleibt, sage ich mal.
Ja. Wie würdest du das denn lösen? Also ich meine, wahrscheinlich steht ja hinter dieser Bürokratie schon irgendwo ein wahrscheinlich berechtigtes Interesse des Unternehmens oder der Organisation, weil man irgendwo irgendwas verhindern will, sei es jetzt Sicherheitsbedenken oder Datenschutzbedenken oder Kostenkontrolle oder was auch immer. Wenn du jetzt frei aussuchen könntest, wie würdest du da dran gehen oder wie würdest du das Problem lösen?
Ja, also guck mal, das wäre natürlich auch zu auszuprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Also weißt du, man hat halt ganz schlaue Ideen und echt, manchmal wird es auch erst in der Umsetzung dann tatsächlich sich bewahrheiten, ob das so eine schlaue Idee war. Aber ich denke, dass ich erstmal anfangen würde, mit einem anderen Mindset an die Sachen dran zu gehen.
Das Schwierigste zum Anfang.
Ja, echt, aber das ist so. Also nicht
ja, mit dem. Recht.
Ja, also ich sag euch als Beispiel, ja, so einfach mal auch zu sagen, ja, in einer Situation, ich sage mal ein Beispiel, ja, wenn jetzt irgendeiner sagt, ey, komm, das können wir nicht machen, weil dann kommt doch der und der, ja. Da würde ich halt viel mehr sagen, ja, dann lass ihn doch mal kommen.
Mhm.
Ja, lass ihn mal kommen, ja. Lass mal gucken, was er damit macht. Ja. Manchmal sind es Leute oder Organisationen, die wissen es selber nicht. Also dann muss man vielleicht mit denen, kann man es sogar vielleicht noch verhandeln, was daran okay ist oder nicht. Ja. Und das wäre schon mal so der erste Schritt, den ich gehen würde. Könnte sein, dass man damit aber auch dann, wie du vielleicht jetzt auch denkst, ja, auch auf die Fresse fliegt und dann kriegt man es vielleicht später um die Ohren gehauen. Ja.
Wollte ich damit gar nicht sagen, aber ja.
Man eckt ja auch bestimmt dann an, so, ne? Also, ja, nee, wie jetzt und so. Und wie du schon sagtest, ja, was ist, wenn der jetzt kommt? Was? Boah, nee. Und dann, weißt du, so ein bisschen gemerkt, wenn man dann so ein bisschen in Anführungsstrichen das Mindset ändert und einfaches Beispiel, einfach vielleicht gar nicht mal jetzt in Richtung Innovation und vielleicht nur der Macher ist so und die anderen so, nee, die haben doch jetzt hier diesen Prozess und diesen Prozess. Und dann macht man sich vielleicht auch schon wieder unbeliebt.
Mhm.
So bei den Kollegen, so, ah, nee. So, und dann wird man halt so ausgebremst, so, weil das wirft jetzt ein schlechtes Licht auf die anderen, weil wenn du jetzt, wenn man jetzt so irgendwie anders ist und davor bricht oder so, dann, habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, also aus eigener Erfahrung, dass man dann so gesagt kriegt, ey, jetzt mach mal ein bisschen langsamer. So. Habe ich aber auch schon erlebt.
Nein, ach was, ich finde es so gerade lustig, weil Also bei mir ist das, sage ich mal, schon Standard meines Lebens.
Ja, also, ja. Ja, also okay, jetzt so, nicht so schnell.
Nee, echt.
Also doch jetzt mal so langsamer.
Ich sag mal, nein, nicht mal wegen Stelle oder so, aber weißt du, also anzuecken.
Ja.
Weil ich einfach nicht müde werde, zu sagen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie das meiner Meinung nach richtig ist.
Das ist aber gut, dass du da nicht resignierst.
Naja gut, es kommt auf die Organisation, muss es schon drauf an, ja. Aber ich will nur sagen, also ich bin jetzt nicht, ich versuche schon, und manchmal ist es auch so, wenn ich versuche, so selbstreflektiert zu sein, manchmal vielleicht auch, wäre es auch schlauer, da ein bisschen zurückhaltender zu sein, ja. Aber ich kann es manchmal einfach, weil ich, ihr kennt das selber, ja. Ihr wollt, dass Sachen einfach gut gelöst sind, ja. Und da gibt es halt, also wie gesagt, wie zum Beispiel diese ganzen Tools da immer. Ja?
Ja.
Also das hat fast jeder Kunde, dass er dann da anfängt und da alle möglichen Sachen einsetzt, die er alle nicht braucht. Das ist halt schön für die Leute, die das verkaufen. Ja, für die ist es natürlich optimal, aber so als Außenstehender, der sich da auch damit beschäftigen muss, ja, das da irgendwie zum Laufen zu kriegen und so weiter und so fort, ist es ja dann auch zum Beispiel sowas, fühlt sich nach sinnloser Arbeit an.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber auch wieder in dem Projekt, wo wir damals gemeinsam waren. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu oder nach deiner Zeit war, aber da hatten wir auch eine dicke AWS-Migration.
Nee, das war danach, glaube ich.
Und da hat auch irgendjemand gesagt, nee, ihr müsst jetzt schon mal den Firmenanwalt erstmal fragen, ne, wegen Datenschutz und wo steht das Rechenzentrum, hast du nicht gesehen.
Das habe ich, glaube ich, noch mitbekommen.
Das hast du noch mitbekommen.
Ja.
Haben wir auch gemacht. Wir haben auch gefragt. Aber es war schon so ein bisschen klar, dass der Typ halt irgendwie 3 bis 6 Monate braucht, um zu einer Einschätzung zu kommen.
Für eine Analyse.
So, wir haben dann gefragt pro forma. Wir haben dann aber einfach losgelegt mit der Migration. Ja. Und es kam auch nie eine Reaktion vom Firmenanwalt. Also, wir haben dann einfach gemacht. So. Insofern, ich bin da ganz bei dir. Ja, einfach mal gucken, mal loslegen und gucken, was schief passiert, geht. Ja. Und,
ja, ich muss sagen, aber gerade so in der aktuellen Entwicklung, das Einzige, wo ich halt diese Überlegung auch so ein bisschen hinterfragt habe, ich weiß, ihr kennt das, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, wie sich jetzt gerade alles politisch so verändert, ja, durch das Verhältnis zwischen den USA und den anderen Ländern.
Habe ich nicht mitbekommen, was meinst du?
Ja, gut, ich habe keinen. Ja, aber ich muss sagen, dadurch hat sich tatsächlich, habe ich jetzt noch viel mehr Überlegungen so in die Richtung mitbekommen. Ja, wie abhängig sind wir von den großen Tech-Firmen und wie kommen wir hier raus? Und ja.
Ja, aber ich meine, ich finde halt immer so, wir tun jetzt so, als ob es so was voll Neues wäre. So, oh, wir sind abhängig. Ja, okay, wir waren schon die letzte Dekade oder die letzten 2 Dekaden abhängig von so Software und Softwarelösungen, Architektur und so. Also klar, jetzt wird es ein bisschen kritischer, aber warum poppst du denn erst jetzt auf? So, weißt du, man muss erst was Kritisches passieren.
Ist doch dasselbe wie mit dem Gas aus Russland. Ja. Wir haben uns jahrelang über die billigen Gaspreise gefreut. Also jetzt nicht wir privat vielleicht auch, aber die Industrie, die halt energieintensive Dinge tut. Und jetzt große Überraschung durch alle Parteien hinweg. Ja. Ach du Scheiße, wir sind ja abhängig. Um Gottes Willen, warum ist das jahrelang keinem aufgefallen?
Es ist natürlich nicht so gut, diese Abhängigkeit. Aber die andere Frage ist halt, kriegt Deutschland, Europa halt so schnell eine Innovation? Also, wenn du jetzt sagst, Cloud oder so, weißt du? Kriegen wir jetzt eine europäische Cloud in den nächsten 2 Jahren aufgebaut? Ich bezweifle es.
Ja, es gibt ja jemanden, der das versucht. Ich muss jetzt leider so ketzerisch sagen, die Lidl Cloud.
Die was?
Die Lidl Cloud.
Ach so, echt?
Okay. Nee, weil die Schwarzgruppe, die machen ja, die haben natürlich einen anderen Namen mehr.
Fällt
der gerade nicht ein. Weil
das ist ja spannend, so okay.
Ja,
okay, das war gut, das hast du mich enlightened, wusste ich gar nicht.
Ja, das konkretisiert sich sogar. Und die haben sogar auch, also ich muss sagen, die müssen gute Argumente haben, weil man auch hört, dass sie so richtig hohe Tiere von anderen Cloud-Providern auch abwerben.
Und warum auch nicht? Also wenn ein Buchhändler die größte Cloud der Welt betreibt, warum nicht auch im Supermarkt?
Ja, klar, 100%.
Ja. Aber das ist spannend, okay, krass.
Cool, müssen wir mal
machen. Aber ich muss sagen, aber so einem Unternehmen traue ich das dann noch eher zu, als wenn ich dann höre, irgendwie die Post hängt mit drin, die Telekom hängt mit drin, so diese alten, ja, immer noch halbstaatlichen ehemaligen Behörden, weißt du, da kriege ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe mal einen der Entwickler hinter DE-Mail oder so kennengelernt. Oh, so da kräuseln sich dir die Fußnägel hoch, wenn du da die Stories hörst, ja. Da würde ich sagen, ein Unternehmen jetzt wie, also oder ein Gründer, der schon mehrere große Dinge aufgebaut hat, ja, und zielstrebig und mit Erfolg, ja, dann, also da habe ich dann noch schon noch mehr Vertrauen, glaube ich.
Ja gut, guck mal, ich muss euch mal so sagen, das ist halt etwas, was ich auch schon vor vielen Jahren mir so, auch aufgrund dieser beschriebenen Problemsituation meines Erachtens nach, so schon gedacht habe, dass ja fast alle, also fast alle großen Unternehmen nutzen so nur so eine Art Basisset in der Cloud, ja. Jeder braucht irgendwie diese Basisstruktur, ja, irgendwelche Keyboards, Datenbanken, Speicher, ja, und wisst ihr, ja, so. Und ich glaube, wenn die Leute darüber nachdenken, also jetzt sage ich mal so, jetzt mal lose, so wie wir jetzt vielleicht diskutieren, da denken sie immer an das Ganze und denken sich, oh mein Gott, wie sollen wir das jetzt alles nachbauen? Wir haben so einen Vorsprung und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt wirklich nur darauf, sage ich mal, begrenzen, was auch tatsächlich von den meisten Unternehmen genutzt wird, ja, das sind ja vielleicht, keine Ahnung, 20, 30 Services, ist jetzt nicht so unrealistisch, ja, da nachzuziehen.
Was meinst du, wie viel Prozent der Kunden kannst du erreichen, wenn du dieses Minimum an 20, 30 Services umsetzt?
Also ich muss sagen, also in bestimmten, ich denke, das kommt auf die Industrie drauf an. Und ich denke, je eingeschränkter und traditioneller auch die Industrie ist, denke ich so fast jeden. Ja, also ganz ehrlich. Also ich denke zum Beispiel,
also klassisches 20, 80. Du bietest 20% der Features an und kannst damit 80% der Kunden abschöpfen.
Also ich sag mal so, das ist so meine Erfahrung, ja. Also ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte einmal einen Kunden, der hat das zum Beispiel die Bereitstellung der Cloud-Ressourcen per ServiceNow gemacht. War eigentlich total, hört sich vielleicht so nicht so cool an, ja, aber es war eigentlich ganz gar nicht schlecht, ja, weil du konntest einfach sagen, hier, ich brauche einen Kubernetes-Cluster, da hast du Dropdown ausgesucht und dann wurde deployed und es funktioniert eigentlich auch ganz gut, war teilweise sogar auto-approved und so in Testumgebung, es war eigentlich super und der könnte, also jedenfalls das Set, was er da hatte, als ich da weg bin, ja, das hätte er locker dort auch und er könnte das für die echten Argument sein, es ist ein deutsches Unternehmen, das ist in Deutschland, die haben also zumindest als einen, sag ich mal, Exit-Partner, so. Weil bei den meisten Unternehmen ist es ja auch so, wenn sie mehr als einen Cloud-Provider haben, das heißt, wenn die anfangen, ja, wir haben hier Multicloud und so, dann ist es natürlich oft so, dass sie doch einen Fokus haben. Ist eigentlich nicht so cool, ja, weil normalerweise, wenn du zwei Cloud-Provider hättest, wäre es ja vernünftiger, auch aufgrund von Kostenentwicklung, Sicherheitsincidents und so weiter, mehr zu sagen, hey, wir teilen die Workload, sage ich mal, unter beiden ungefähr gleichwertig auf, indem wir Applikationen mit einer ähnlichen Kritikalität immer, du kommst dahin, du kommst hier hin. Aber oft funktioniert das ja nicht so. Okay, ja. Sondern die haben einen so Main, ja, und haben den anderen eigentlich nur so daneben herlaufen. Die haben dann eine Landing Zone aufgebaut, haben alles, was sie brauchen, um da reinzugehen. Aber eigentlich ist es mehr oder weniger nur so eine Exit-Cloud, ja, so. Und für sowas wäre das perfekt. Ja. Also so eine, sage ich mal, sichere deutsche Mittelstandscloud.
Ja.
So.
Ja, ich frage mich manchmal was eigentlich das alles soll. Ja,
so, was soll das alles?
Was soll es ja alles? Nein, also machen wir uns doch nichts vor. Die NSA und die CIA, die lesen ja auch an den Frankfurter Knoten mit. So, was ist denn jetzt, ob mein Rechenzentrum jetzt in Frankfurt oder in,
das ist my saying,
in New York steht? So. Also machen wir uns doch nichts vor. Den Kampf haben wir verloren. Ja. Aber ja, ich sehe ein, dass Leute da theoretische Diskussionen gerne führen wollen.
Du, das ist auch für mich so, ich bin ja keiner von denen, der diese Diskussion in die Richtung, also ich bin eher der Typ, der ja praktisch als ein Diskussionsgegner in diesem Thema betrachtet wird, ja. So, aber ich sehe ja, es gibt immer genug Leute, die das so sehen und denken, sie könnten da irgendwas retten, irgendwie sich unabhängig machen und was weiß ich, was ich eigentlich in keinerlei Hinsicht glaube, dass wir uns von den USA unabhängig machen können, ja. ehrlich gesagt. Ja. Ja. Weder technologisch, wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie anders. Also,
ja.
ja
das wir sind eigentlich in der falschen Konstellation heute. Wir hätten noch so einen richtigen German Cloud-Verfechter heute einladen
ja,
müssen.
Ja, stimmt.
So, wir sind uns zu einig, wir drei, habe ich das Gefühl.
Stimmt, aber wir bräuchten jetzt noch so einen, der sagt, hier, was ein Scheiß.
Richtig, so ein richtig.
Soll ich kurz mal switchen?
ja, mach doch mal. Ja, du kennst so die Argumente ja alle. Ja, hau doch so. Mal raus.
Ja, so.
Aber wenn ich mir auch meine letzten 10 Jahre angucke, so in der IT, wo ich so mitgewirkt habe, jetzt war jetzt nicht so wie jetzt bei dir, Gregor, mit Cloud und so, nicht so viel. Also nicht so extrem, also wie bei dir jetzt da. Aber so also wirklich krass innovativ, wo ich da überall mitgewirkt habe, war das jetzt auch nicht, ne? Neue CMS-Einführung, Relaunch, Datenbankmigration. So, also das ist, war jetzt, also zwar jetzt nicht so, wir bauen jetzt hier das nächste Rocket Ship, obwohl ich auch schon bei einigen Startups auch am Start war, aber die waren auch nicht alle krass innovativ so. Also
Flirtchips?
Ja, das war meins, aber das war auch nicht krass, das waren nur Flirtchips. weiß nicht, ey, keine Ahnung. Oder vielleicht sind wir einfach so, oder vielleicht bin ich einfach so ein Lappen.
Vielleicht sind wir bei den falschen Kunden.
Ja. Vielleicht sind wir bei den falschen Kunden einfach.
Ja, nein, ey, wisst ihr, ich sage ja auch gar nicht, dass es gar nicht innovativ ist. Es geht mir nur darum, das so richtig einzuordnen.
Ja, gut,
ist,
genau. Also
so, was Frage, bedeutet das dann?
Was ist Innovation? Genau, ist jetzt Innovation, die Cloud zu nutzen oder die Cloud zu bauen? Oder die KI zu nutzen oder die KI zu bauen? Na, was ist innovativer?
Oder halt einfach es wirklich in all seinen Möglichkeiten zu nutzen. Weißt du, so was ist die Vorstellung? Und was machen andere? Weißt du?
Ja.
Weil ich weiß nicht, ich sag mal so, ich glaube halt überall, ich will euch mal so ein Beispiel sagen, ja. Wenn ich bin ja immer wieder in Vietnam, immer so einmal im Jahr so für mindestens einen Monat.
Mhm.
Und da ist es halt eben so, das ist ein Land, in dem werden einfach Tatsachen geschaffen.
Mhm.
Ja? So, ich sage euch mal ein Beispiel, ich komme da ein Jahr später hin. Plötzlich sind überall Ladesäulen.
Ja. Ja.
Wieso? Ich meine, wahrscheinlich haben wir jetzt nominell hier mehr, ja, aber plötzlich siehst du an der Autobahn überall welche und so weiter, ja. Warum ist das so? Ja, weil diese Länder, die ticken so, die kommen da an und dann heißt es einfach, pass mal auf, hier kommt jetzt eine Ladesäule hin.
Ja.
Ist mir egal, ob da dein Haus in der Nähe ist. Aber zur Not wird vielleicht auch das Haus, muss dann vielleicht auch einfach weg oder keine Ahnung so, ja. So, und das ist ja auch so ein bisschen jetzt gerade der Kampf, der auf der Welt abgeht, ja, so zwischen, warum ja auch manche denken, dass Trump so sich verändert, weil er sozusagen das als Nachteil empfindet, dass Amerika nicht so autoritär ist wie Asien.
Mhm.
Und das ist irgendwie so in meinem Kopf so verbunden mit diesem IT-Innovationsthema.
Ja.
Weil die Frage ist halt, dieses ganze Kopfkino, was passiert, wenn und wir müssen hier und da und dort. Vielleicht machen die das, vielleicht gibt es in Vietnam gar nicht.
Ja, ja.
Die nutzen
ja, oder das alles. Klassische Corona-Beispiel, ne? Warum brauchen wir 10 Jahre, um den BER zu bauen und Präsident Xi stellt in 40 Tagen ein neues Corona-Krankenhaus in Wuhan auf die Beine. Dass ich jetzt sagen will, dass ich mir ihn als Bundeskanzler wünsche.
Nee, darum geht's nicht.
Aber es sind einfach zwei Extreme, ja. Und die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Sicher nicht bei dem, was China macht, sicherlich aber auch nicht bei dem, was wir machen.
Genau. Das ist auch noch gar nicht das Bewerten. Also ich will gar nicht sagen, das ist jetzt besser. So, es geht echt nur darum zu sehen.
Ja, aber man kann ja schon mal feststellen, die Ergebnisse sind erstmal, dass es schneller geht.
So, aber man muss das auch mal, ich sag immer so, an die eigene Nase fassen, weil man denkt immer, also das heißt, ich will das nicht so pauschalisieren, aber jetzt in vielen Projekten, die ich jetzt war, dann hat man immer gesagt, ja gut, nee, wir machen das jetzt so, das ist auch voll gut so und ich kenne es jetzt auch gar nicht anders und es ist voll gut so und man guckt halt auch gar nicht so sehr über den Tellerrand hinaus und denkt halt, in seinem Kosmos ist man jetzt schon richtig gut dabei so, ist man schon so der Beste.
Ja.
Aber wenn man jetzt mal weiter guckt und irgendwie, jetzt wie du sagst, man geht mal ganz weit weg, guckt mal nach Asien, guckt mal nach USA oder so, guckt man ganz weit über seinen Tellerrand hinaus, dann merkt man, okay, wir sind jetzt doch nicht mehr so richtig gut mit unseren Prozessen oder so.
Meine Erfahrung ist schon auch, also Asien ist da krass. Ich habe also auch das Projekt wieder, wovon ich gerade schon erzählt habe, als es um AWS ging. Wir hatten, unsere Kunden waren über die ganze Welt verteilt. Ne? Also es war USA dabei, es war Afrika dabei, es war Fernost dabei, es war Nahe Osten dabei, es war Europa dabei, es war auch Deutschland dabei. Das war eine relativ innovative Technologie im Sinne von, wir haben da was gebaut, was in dieser Branche sozusagen, also was mit KI gebaut, was in der Branche sozusagen dann ein Problem gelöst hätte, was vorher halt mit Excel-Tabellen gelöst wurde. So mehr schlecht als recht. Und so die Asiaten waren so hungrig auf diese Lösung. Das war so krass, mit welchem, abzüglich Japan, krass, muss man auch sagen, ja, mit welchem Interesse, mit welcher Offenheit die dieser Lösung begegnet sind und wie viel öfter wir das Produkt in Asien verkauft haben, ja, als in Deutschland. Ja. Und in Deutschland war es dann halt erstmal so, ne, das waren erstmal 6-9 Monate überhaupt bis zur Vertragsunterschrift. Und dann eine Implementierung, die wir mit einem asiatischen Kunden in 4 Wochen gemacht haben, hat in Deutschland dann auch nochmal 3-6 Monate gedauert. Ne, weil dann sozusagen, wo kriegen wir die Daten her? Jetzt muss ich erstmal die Abteilung fragen. Jetzt hat sich noch der Vorstandsmitglied eingeschaltet. Jetzt müssen wir hier nochmal eine DSGVO-Prüfung machen. Da müssen wir jetzt nochmal was anonymisieren. Da müssen die Postleitzahlen raus. Boah, Leute, das war anstrengend mit den Deutschen, krass, wirklich.
Ja. Und das ist genau das, was ich mir da so vorstelle, ja. Weil wir werden, also das ist genau mit dem KI-Thema, da wird es in vielen Ländern keine Grenzen geben.
Ja.
Keiner wird auf die Idee kommen zu sagen dort, ja, das darfst du aber nicht nutzen, weil dann, keine Ahnung, haben wir hier morgen vielleicht halb so viele Mitarbeiter oder so, ja. Zum Beispiel, so ja, einen Moment wird es dort nicht geben, ja. Hier gibt es dann so einen Betriebsrat und was weiß ich wer, ja, der sich dann da irgendwie also schützend vor die Leute stellt und die Frage ist, ob wir halt darin bestehen können, so dagegen.
Ja, weil man sich, also nichts gegen den Betriebsrat, ja, aber ich finde auch, also mich beschäftigt schon oft auch der Gedanke so, auch wieder, ne, das Thema, gucke ich auf das Positive oder auf das Negative, ich kann ja beim Thema AI darauf gucken, wie viele stumpfe Copy and Paste manuelle Langweiljobs fallen weg. Mhm. Ich kann aber auch drauf gucken, wie viele interessante Jobs in der IT-Branche entstehen halt, weil diese ganzen AI-Tools müssen ja auch programmiert werden. So, ne? Das ist eine Diskussion, die wird mir auch in Deutschland, muss ich sagen, oft zu einseitig geführt. Ja. Mhm.
Ja, definitiv. Das war jetzt auch nicht an der Stelle auch nichts dagegen gemeint. Also es ging nur darum, einfach einzuordnen, dass da andere, wie soll ich sagen, Anforderungen an die Dinge gestellt werden. Ja. Mhm. Wir haben halt immer diese, wir leben hier halt doch in einer sehr menschlichen Umgebung, sag ich mal, ja, in der auch Dinge manchmal ganz anders betrachtet werden. Ja. Da könnte man lange jetzt drauf eingehen, ja, sag ich mal. Ja, so, ja. Ja. So in diese Richtung abschweifen, das würde ich jetzt vermeiden. Ja, aber man hat halt schon einen anderen Maßstab so, ja. Und deswegen kam ich überhaupt zu diesen Gedanken so. Sind wir wirklich innovativ? Wie schränkt unser System unsere Innovation ein und sowas, ja? So, das ist, das wird sich noch zeigen, denke ich.
Ja. Ich würde vielleicht, ich gucke mal auf die Uhr.
Wie lange haben wir?
Langsam zum Abschluss noch mal interessieren, hast du so deine persönliche Top 3 der dümmsten Sätze, die du in diesem Zusammenhang mal von irgendwem gehört hast?
Also ich muss sagen, ein Satz war auf jeden Fall dieses, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber sag mal so, jemand, der Prozesse überwacht, ja, wenn der kommt, dann bekommen wir das und das, ja.
Wenn die Innenrevision kommt.
Sowas in der Art, ja. Und dann weiß ich noch, das hat jemand immer wieder gesagt. Und ich habe das dann irgendwie so geschluckt, weil, kennst du bist halt irgendwo neu und dann denkst du so, okay. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, ja, was passiert denn dann?
Ja, krass, da kriegst du selber so Angst eigentlich.
Ja,
so,
weil du bekommst irgendwie Angst vor irgendwas, weil jeder hat Angst davor, aber du weißt noch gar nicht, warum. Und dann habe ich halt irgendwie, ja, da weißt gar nicht, warum du Angst hast. Gerne habe ich gesagt, so, okay, aber was passiert denn dann? Und dann so, dann hieß es halt, ja, dann bekommst du halt die Anforderung, das zu fixen. Mhm. Und dann hab ich gesagt, ja und? Also verschiedene Leute so.
Ja, da kriegst du aber Arbeit.
Ja, ja, also die haben so geredet, weißt du, so, ja, genau, die haben so geredet, als würden wir in den Knast kommen oder so, weißt du, ja? Ja, und ich habe mir gedacht, ey, das im Endeffekt kannst du, das ist doch ein eingehbares Risiko, dass dir einfach jemand sagt, ey, das ist nicht mit den Regeln hier vereinbar,
ja,
musst du irgendwie beheben, ja.
Hast du noch einen?
Boah. Ja, gab es ja bestimmt so Klassiker, das haben wir doch schon immer so gemacht.
Ja, also ich muss sagen, das sind halt nicht so Sätze, sondern es sind mehr so Situationen.
Sonst haue ich noch einen raus, wenn du willst.
Das, ja, mache ich.
Du musst auf 400% zoomen können, ohne dass ein horizontaler Scrollbalken erscheint, Sonst lässt die Schwerbehindertenvertretung das Tool nicht live gehen.
Scheiße.
Wie soll das gehen?
Don't ask. Don't
ask. Geil. Ja, gut. Ja, ich, also so noch abschließender so, also auch aus meiner Vergangenheit, so man kann ja auch ganz viele Prozesse so automatisieren, ne? Also in Bezug auf KI und dann hast du halt weniger manuelle Arbeit und es führt ja dazu, dass du ja dann mehr Zeit hast für innovativere Arbeit, ne? Also bezüglich jetzt KI oder so, ne? Das klar, vielleicht fallen auf jeden Fall ein paar Jobs weg, aber das entstehen wieder welche und du bist halt viel effizienter. Ne? Also das war ja bei, keine Ahnung, der Erfindung der Motoren auch so, der Eisenbahn, ja, und was weiß ich halt was. Alle immer so, oh. Und dann am Ende bist du ja viel, viel leistungsstärker,
ja,
und auf einmal sind wieder 5000 neue Jobs da.
Ich finde, das Problem ist eher ein systemisches, eher eins, was sozusagen in unserer Wirtschaftsform liegt, ja. Weil sozusagen die Frage ist ja, also wir werden effizienter, Jobs werden automatisiert. Dadurch entsteht ja Wohlstand, weil sozusagen wir erhöhen oder behalten unsere Produktivität auf einem gleichen Niveau, müssen aber weniger Arbeit reinstecken. Richtig. Und die Frage ist, wer bekommt diesen Wohlstand? Wird der auf alle verteilt im Sinne von bei vollem Lohn auf eine 35-30-Stunden-Woche runtergehen? Oder bekommen einige wenige sozusagen diesen Wohlstand im Sinne von, die Leute werden dann einfach gefeuert, die jetzt überflüssig sind, ja, und die Margen und die Dividenden gehen ein bisschen hoch. So, das ist für mich immer so ein bisschen die Frage. Oder die Frage ist eher sozusagen, in welchem System wirtschaften wir und wie fangen wir so oder wie verteilen wir sozusagen den Effizienzgewinn aus AI, wie verteilen wir den gerecht und nicht so sehr eine Frage von, sollten wir jetzt die Innovation stoppen, weil sie eventuell zu einer Ungerechtigkeit führen könnte, sondern nein, ich finde, man sollte eher sozusagen gucken, dass man es gar nicht zu dieser Ungerechtigkeit kommen lässt, als dass man jetzt sagt, okay, nee, wir müssen jetzt aufhören, an AI zu forschen, weil es könnten eventuell Jobs dabei verloren gehen. Ja. So. Das ist immer so ein bisschen der Gedanke, der mich dabei beschäftigt.
Leider im Zweifel gewinnt halt dann der Kapitalismus. Ne?
Natürlich, ohne Frage. Ne? Also ja. Klar, aber sozusagen bedeutet ja trotzdem, das ist eigentlich das Problem und die Frage, über die wir nachdenken sollten und nicht sozusagen, müssen wir irgendwie einen Innovationsstopp für AI jetzt einführen, ja,
das weißt du? Da gehe ich gar nicht mit, also Innovation stoppen, also das hast du...
Ja gut, aber ist ja eine Forderung, die offen steht bei dem Thema.
Ja, klar.
Ne? Ja. Müssen wir, so gerade in der EU, müssen wir jetzt AI so weit regulieren, dass eben solche Dinge nicht passieren? Ja, also, ja. Nee, finde ich nicht, sondern wir müssen halt gucken, dass wir den Wohlstand, den wir dadurch mehr haben, dass wir diese Technologien haben, dass wir daran halt alle partizipieren lassen und nicht nur ein paar, so.
Am Ende des Tages ist es halt eben so, wir können es ja auch nur für uns stoppen. Selbst wenn, weißt du, sagen wir jemandem,
ja, das
durch, weißt du, und das ist ja genauso wie mit der Cloud, ja.
Und dann wundert man sich wieder, warum das wertvollste IT-Unternehmen in Deutschland die SAP ist und warum wir kein Facebook und Google und hast du nicht
gesehen. Wir hatten StudiVZ.
Wir hatten StudiVZ. Und SchülerVZ.
Und wer kennt wen.
Okay,
krass. Es gab auch schon mal goldene Zeiten hier, aber.
Auf jeden Fall.
Ja, gut, genug Innovation. War es das jetzt? Haben wir alles jetzt hier so langsam durchgesprochen?
Paulus, wie immer, sehr subtil heute.
Ja, das war's, Paulus.
Ja, können wir jetzt aufhören?
Ja, wir können
jetzt. Ich möchte jetzt nach Hause gehen.
Ja, nix, wir gehen jetzt noch Pizza essen.
Ah ja, okay, da war ja was. Cool auf jeden Fall, dass du hier warst, Gregor.
Vielen, vielen Dank,
dass du da warst. Ich bin mir ziemlich sicher nicht das letzte Mal, weil. Du hast auf jeden Fall coole Themen am Start.
Ja, und großen Spaß gemacht. War, glaube ich, auch eine kontroverse Folge.
Und
ich denke, der Shitstorm kommt.
Ja, danke.
Und ich denke mal,
kleinen Nerds, oh, nein.
Ja, wir machen uns alle auch mal auf dem Cancel Culture jetzt bereit. Wir suchen alle neue Projekte. Da denke ich mal auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten bist du dann mal wieder hier am Start, 100%. Und dann quatschen wir nochmal über irgendwas Nerdiges.
Ja, sehr gern. Hat mich auch sehr gefreut.
Ja.
Danke euch.
Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.